Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Jan Burgert, ich bin der CEO von Barrels.
Ja, und aus dem Börsenradiostudio begrüßt Sie Peter Heinrich. Unsere Themen heute: Welche Rolle spielt China im E-Automarkt, bei uns im Automarkt, vielleicht in Deutschland und Europa? Herr Burkhardt, welche chinesischen Autopower sind plötzlich Konkurrenten? Hier bei uns in Deutschland für unsere heimische und deutschen Autobauer.
Das kann man gar nicht mehr so einfach sagen. Also es gibt da die eher auch bekannten Hersteller, wie zum Beispiel BYD, also es wissen dann einige, es steht für Build Your Dreams, die auch schon so unter den traditionellen Herstellern geführt werden, oder auch Great Wall Motors. Aber dann gibt es natürlich auch neuere, kennt man vielleicht auch NIO oder auch Marken wie MG, Polestar, die dann unter so Konstrukte wie Geely geführt werden, aber auch Xiaopeng und so weiter. Es gibt auf einmal sehr, sehr viele neue Brands, wo wir auch untersucht haben, wer kennt denn eigentlich, genauso wie Sie fragen, so von den deutschen Kunden, diese neuen Brands. Und wenn man denen einfach sagt, zähl doch mal welche auf, dann fällt denen fast gar nichts ein. Wenn man dann allerdings mal ein paar Namen aufzählt, dann sagen die schon so, ja, schon mal gehört, aber vom Grundsatz her ist eigentlich der Erfolg größer als der Bekanntheitsgrad hier in Europa.
Okay, also ich glaube, da würde ich auch so antworten, kenne ich nicht, aber dann Geely, okay, hat man schon mal gehört, vielleicht auch als Aktie schon mal betrachtet, NIO, den anderen, Yongpeng?
Xiaopeng.
Xiaopeng, also so, ich spreche bestimmt.
Xpeng. Xpeng, ja, ist sehr erfolgreich in China, also jetzt beispielsweise diese drei Newcomer, NIO, Xiaopeng, Li Auto, da reden wir dann von rund um 130.000 Einheiten im letzten Jahr. Also das sind dann auch keine kleinen Player jetzt im chinesischen Markt verkauft, das sind keine kleinen Spieler mehr. Und machen sich alle auf den Weg nach Europa.
Warum machen Sie sich auf den Weg hierher? Ich sagte ja vorhin, plötzlich Konkurrenten. Stimmt das oder war das von mir übertrieben? Sind das Konkurrenten für die deutschen Autobauer, die Ringe, die vier, VW, Audi, wie sie alle heißen, BMW und Mercedes?
Absolut, weil sich diese Hersteller ausschließlich auf den Elektroantrieb konzentriert haben. Und wenn Sie sich den europäischen Markt anschauen, der ja rückläufig ist, der war früher saturiert und stagnierte und heute ist er rückläufig. Das einzige Segment, das wächst, ist das Thema Elektromobilität. Und diese Spieler haben sich ausschließlich auf das Thema Elektromobilität fokussiert und sind dementsprechend brutal wettbewerbsfähig. Und das Ganze auch noch in einer Preisrange, die nicht so ist, wie man das typischerweise von den Chinesen erwartet, nämlich eher im unteren Preissegment, sondern kommen eher im oberen, fast Premium-nahen Preissegment. Das macht sozusagen Premium-Segment für europäische Kunden erreichbar in einer gewissen Form. Und dementsprechend ist das schon ernst zu nehmen. Technik absolut wettbewerbsfähig, Reichweiten, digitale Services und so weiter. Also absolut wettbewerbsfähige Produkte, ganz anders als vor 20 Jahren, wo man immer so auf diesen Landwind referenziert hat. Crash-Test voll nach hinten losgegangen, eher so von der unteren Preisseite kommt, ist jetzt eine völlig andere Nummer des Produktangebotes.
Also richtig gute Autos in der Konkurrenz der Luxusmarken, also sprechen wir da von BMW Q7 aufwärts? Genau.
Ja, also kommt so ein bisschen drauf an, weil man natürlich innerhalb des Portfolios der neuen Hersteller schon auch immer wieder sich diese Fahrzeuge anschauen muss, um sie dann typischerweise mit den Fahrzeugen der traditionellen Hersteller zu vergleichen. Aber vom Grundsatz her ja, also wenn Sie sich jetzt NIO beispielsweise anschauen, die adressieren ganz klar das Premium-Segment. Und das ist auch im Moment die Strategie, eher über die höheren Preise in die Märkte zu kommen und sich eine entsprechende Reputation aufzubauen und dann sich nach unten zu entwickeln als zu erwarten umgekehrt. Das ist die aktuelle Situation.
Würden sich denn die Deutschen lieber ein chinesisches Auto kaufen? Sag, was wärst du, ein BMW 5er, 7er? Was wärst du? Xiaopeng? Kenne ich gar nicht. Also haben die Chinesen überhaupt eine Chance?
Ja, also wir haben eine Umfrage gemacht und das habe ich eben schon mal kurz darauf referenziert. Vom Grundsatz her kennt da keiner irgendwie eine Marke. Was wir aber wahnsinnig interessant waren, ist, dass wenn ein Kunde in Verbindung kommt mit einem solchen Hersteller, also er lernt dieses Fahrzeug mal kennen, sieht es, kann das anfassen, sprunghafter Anstieg des Interesses. In dem Fall verwirrender noch ist, insbesondere im Premium-Segment. Also insbesondere Premium-Kunden finden chinesische Hersteller in dem Moment, wenn sie wirklich diese Marke und das Fahrzeug und die Funktionalitäten und so weiter kennenlernen, extrem interessant. Und dann sprunghafter Anstieg von, dann könnte ich mir auch vorstellen, im nächsten Schritt auch ein solches Fahrzeug mal zu fahren.
Ah ja, okay. Ja, wo kann man die eigentlich kaufen? Ich habe noch nie in so ein Autohaus gesehen, wo man sowas könnte.
Naja, also das ist in der Tat, Herr Heinrich, ein Thema, extrem wichtig. Wo kann ich das kaufen? und vor allen Dingen, wo kann ich es dann auch servicen? Ne? Also es gibt ja immer so die klassischen Sätze, das erste Fahrzeug verkauft der Sales und das zweite Fahrzeug verkauft der After Sales. Und das muss natürlich so eine chinesische Marke mit ihren Fahrzeugen auch erstmal unter Beweis stellen, dass dann in dem Moment, nachdem der Kunde das Fahrzeug gekauft hat, dann auch der entsprechende Service stattfindet.
Ja, stimmt. Wenn ich da mal kurz einhaken darf, ich weiß, bei Auronics hier bei uns vor Ort, da steht die Möglichkeit, ich kann die Marke ehrlich gesagt weiß ich gar nicht. Ich könnte so ein chinesisches Auto in Bayreuth, ja, man könnte das Auto Probe fahren und auch dort kaufen. Dachte ich mir, ich würde es aber nie dort kaufen. Sieht halt ganz normale Mittelklasse-Auto aus, aber Reparatur, ja, wo soll das funktionieren, ne?
Also die Marke, das ist iWays, es gibt natürlich so unterschiedliche Strategien, wie komme ich denn jetzt eigentlich in die Breite, auch Bekanntheit auf der Straße und so weiter zu erlangen und auch diese Frage beantworten zu können, wo kann jetzt das Fahrzeug gekauft werden? Und das war jetzt eine Strategie ganz am Anfang, wo man gesagt hat, Euronics, ja, gibt's überall. Ja, und dann bieten wir doch neben unseren ganz normalen Elektronikprodukten auch Fahrzeuge an. Na, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich das nicht mal auf der Website gefunden, dass es dann am Ende irgendwie auch Fahrzeuge gibt. Deswegen ist die Strategie, ja, ich habe viele Standorte, aber in Wahrheit weiß es keiner, wahrscheinlich auch nicht die richtige. Und dementsprechend, das ist schon ein Punkt, dass ich sage, ich habe die richtigen Fahrzeuge, aber noch nicht die richtige Vertriebsstrategie, weil man ganz klar auch feststellt, dass der physische Handel immer noch sehr, sehr wichtig ist in Deutschland, aber auch in Europa insgesamt. Deswegen muss man sich da gerade die Karten legen, was die richtige Strategie ist. NIO beispielsweise hat das in China auch so gemacht und in Europa auch. Ich habe ein paar Flagship-Stores, also da, wo ich auch wirklich die Produkte entsprechend ausprobieren und so weiter kann und nutze dann andere Agentenhändler, also auch Mehrmarkenhändler, um da meine Fahrzeuge zu verkaufen. Also eine Mischform vom Grundsatz. Aber natürlich müssen sie breit auch die Möglichkeit bieten, A, die Fahrzeuge kennenzulernen, vor allem vor dem Hintergrund, was ich eben gesagt habe. Ich muss sie erst kennenlernen, damit ich sie auch wirklich in meinen Kaufprozess integriere, gedanklich. Und zweitens, ich muss es servicen können. Und da sind die Chinesen aktuell noch nicht so weit.
Okay, also noch die Chance für die deutschen Autobauer. Aber wenn ich es so verstanden habe, richtig coole Autos, die den Premium-Marken Konkurrenz reichen können oder fehlt da noch was? Ist da noch Abstand oder sind die gleichwertig?
Naja, also es kommt natürlich auch immer auf die sich verändernden Kundenanforderungen an. Also wenn wir uns das jetzt vor 10 oder 5 Jahren oder sowas anschauen, dann hatten natürlich unsere Premium-Hersteller, es waren absolute Platzhirsche, egal jetzt wo, ob das jetzt hier in Europa oder auch in China war, weil man immer auch gesagt hat, technologisch bin ich absolut weit vorne. Und dann ist natürlich auch wichtig, wie entwickelt sich dann die Brand und wie ist so dieses ganze Zusammenspiel Brand und Technologie. Mhm. In dem Moment, wenn ich aber bei bestimmten anderen Dingen so ein bisschen rausfalle, also insbesondere, wenn es um das Thema Elektromobilität geht, also wenn ich nicht das breite Angebot habe, was Elektrofahrzeuge angeht, ich vielleicht ein bisschen Diskussionen rund um das Thema Reichweite und so weiter habe, was ist eigentlich Premium im Charging? Also muss ich dann warten bei anderen? Ich habe das Thema Home Charging noch nicht so richtig im Griff. Dann ist auf einmal so, dass das Thema Brand, was mir vorher so einen riesigen Vorteil gegeben hat, im Sinne von, da kann ich mich drauf verlassen, ist auf einmal ein großes Problem, weil die Leute dann sagen, aber ich konnte mich doch immer auf die Brand verlassen. Warum habe ich denn jetzt bestimmte Attribute nicht, die jetzt so Newcomer eigentlich bieten? Warum ist jetzt ein traditioneller Autohersteller nicht in der Lage, ähnliche Attribute anzubieten, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche neuen? Und dann gibt es da für Kunden einfach bestimmte Dinge, die nicht wissen und die auch nicht interessieren. Also sowas wie, es dauert halt 4 Jahre, um ein Fahrzeug zu entwickeln, bis es dann am Ende auch irgendwie auf der Straße ist. Das interessiert den Kunden nicht, sondern der hat eine Kaufentscheidung jetzt und will jetzt ein Fahrzeug haben. Und auf einmal sind neben den Traditionalisten eben auch andere Fahrzeuge da, wo man ganz klar sagen muss, da hat der traditionelle Brand-Premium-Hersteller in Europa natürlich noch ein bisschen mehr Schutz im Sinne von Loyalität der Kunden, als es in China der Fall ist, weil da durch entsprechenden Stolz die Leute schon noch viel stärker damit beschäftigt sind, für Neukäufe von Fahrzeugen auch die eigenen chinesischen Marken in Erwägung zu ziehen.
Okay, also Druck auf die deutschen Marken eigentlich von zwei Seiten, einmal auf dem chinesischen Markt natürlich und auch bei uns. Ja, und man muss ehrlich gestehen, dass die Autos, wenn man jetzt auf der Autobahn unterwegs ist, man sieht ja jeden Tag oder jede Woche neue Modelle, die man vorher noch nie gesehen hat, wo man dann gar nicht weiß, wo kommt diese Marke eigentlich hin, wo ich dann denke, na, so richtig nach Mercedes schaut es jetzt nicht aus. Das könnte aber genauso, wenn man das Logo tauschen würde, eine andere Marke sein. Diese chinesischen Premium-Autos bei uns, sind die vielleicht sogar ein bisschen günstiger?
Ja, sind die. Also wenn man zum Beispiel sich jetzt ein NIO, also ES8 heißt der, mal anschaut, dann reden wir über 500.000 RMB in China, entspricht so ungefähr 68.000 Euro. Und sie haben dann schon immer so Preisabschläge zwischen 20-40%, wenn man jetzt mal vom Grundsatz her nur auch auf die Funktionalität der Fahrzeuge geht. Klar haben sie dann immer auch das Thema Marke, Brand, das spielt ja eine riesig große Rolle. Auch das, was wir eben besprochen haben, im Sinne von, wie groß ist das Servicenetz danach? Aber das betrachtet natürlich der Kunde im ersten Wurf nicht, sondern der schaut sich an, wie teuer ist jetzt eigentlich das Fahrzeug, und geht ceteris paribus davon aus, im ersten Wurf, der Service ist äquivalent gleich gut. Also deswegen hat natürlich auch der Deutsche diese Servicequalität vorne mit eingepreist, aber vom Grundsatz sieht das der Kunde natürlich nicht. Ergo, richtig, was Sie sagen, ähnliche Fahrzeuge mit einem entsprechenden Preisabschlag zugunsten der chinesischen Hersteller.
Bei Elektroautos, das stelle ich mir immer so vor, es ist eigentlich ein einfacher Job, Elektroautos zu bauen, ist doch schon alles erfunden, bis auf die Batterie. Was braucht denn so ein E-Bauer, E-Auto für eine Batterie, für ein gutes E-Auto? Was sind denn momentan Stand der Dinge der Batterien und wo geht's hin?
Also, das ist ja immer noch ein Thema, wo die Erwartung des Kunden, die Aktivität, die er tatsächlich hat am Tag, wo es null übereinstimmt. Also, wenn Sie sich vorstellen, die tägliche Fahrleistung in China und Deutschland im Schnitt 50 Kilometer, in den USA ein bisschen mehr, etwa bei 70 Kilometer. Und es ist immer noch riesige Reichweitenangst zu verspüren. Also in Deutschland ist es beispielsweise so, wenn Sie Kunden fragen, dann fordern die eigentlich so im Premium-Segment immer noch Reichweiten rund um 400 bis 600 Kilometer, im Volumensegment so zwischen 200 und 300 Kilometer. Und das steht natürlich in einem völligen Mismatch jetzt zu dem, was die tatsächlich nutzen. Warum ist das so? Weil man vom Grundsatz her immer sich überlegt, wenn ich 3 Jahre Leasingvertrag habe, dann fahre ich im Schnitt so 2-mal in Skiurlaub oder irgendwie besuche irgendwelche Verwandten in Berlin. Und auf Basis von diesen Extrempunkten wird dann eine Kaufentscheidung getroffen. Und das natürlich immer verglichen mit diesem freiheitlichen Gefühl, ja gut, dann fahre ich halt nach Berlin und dann tanke ich und das dauert 5 Minuten und dann ist das Thema erledigt. Und im Vergleich sieht man dann sich 40 Minuten lang da rumstehen, irgendwie die Beine im Bauch stehen bei waagerechtem Regen. Das stellt man sich ja dann immer so vor, während das Fahrzeug lädt. Und das ist natürlich etwas, was, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist unmöglich. Obwohl, also man muss ja sowieso eigentlich auch Toilettenpausen und so weiter einkalkulieren. Das dauert ja auch einen Moment. Aber das ist in dem Moment völlig ausgeblendet, weil man einen 1-zu-1-Vergleich mit der traditionellen, mit dem traditionellen Tankvorgang macht. Und das ist immer noch der Fall. Und das ist immer noch natürlich das, was ein kaufentscheidendes Element ist, kann man nicht wegdiskutieren.
Also das heißt, die Autobauer sind bemüht, Reichweitenleistungen zu erzielen.
Auf jeden Fall. Tun die auch. Also wenn Sie sich jetzt im oberen Segment das anschauen, dann ist es so, dass man zwischen 500 und 700 Kilometer Reichweiten erwirtschaftet. Ob das jetzt der EQS ist, der iX, also alle, auch Premium-Hersteller schaffen ja diese Reichweiten. Aber trotzdem ist das immer noch ein Thema. Bin ich in der Lage, sehr, sehr schnell ohne Zeitverlust mein Fahrzeug zu laden? Das ist immer noch ein Problem.
Naja, ich glaube, Problem ist auch die Ladeinfrastruktur. Und vielleicht wird ja die Entwicklung genauso sein wie unser Handy. Ich weiß nicht, vor 20 Jahren, diesen Siemens-Knochen kennt vielleicht jeder noch. Oder Nokia, das war ein Schwarz-Weiß-Handy oder vielleicht ein grünes Display. Jetzt haben wir super Rechner, alle mit uns perfekte Prozessoren drin, schneller als ein PC teilweise. Und ja, so eine Handyladung reicht jetzt momentan auch einen Tag oder sogar länger, je nach Aktivitäten. Und so ähnlich stelle ich mir es eigentlich auch bei der Autobatterie vor. Das ist wahrscheinlich auch ein Kostenfaktor, aber wie sieht es denn eigentlich aus mit überhaupt den Rohstoffen, um diese Autobatterien herzustellen? Das sind ja wahrscheinlich auch wieder die Chinesen, die den Daumen drauf haben, oder?
Das ist im Grunde das eigentliche Hauptproblem. Also wenn wir jetzt heute über geopolitische Abhängigkeiten sprechen und die möchten wir gerne reduzieren, dann ist natürlich diese Entscheidung, wesentlich stärker auch in das Thema Elektromobilität einzusteigen, eher kontraproduktiv. Wenn man sich überlegt, dass 50% plus der Zellen eigentlich aus China kommen und wenn man sich das auf der Rohstoffseite anschaut, dann ist das natürlich noch extremer, weil dann reden wir zwischen 75% und 80%. Ja, und das heißt, je stärker ich eigentlich in dem Moment mich in Richtung Elektromobilität bewege, desto mehr bin ich natürlich auch von solchen Dingen abhängig. Klar gibt es dagegen Bestrebungen, auch in Europa und so weiter die Zellproduktion anzukurbeln, wo übrigens die Amerikaner auch gerade über den Inflation Reduction Act damit beschäftigt sind, da auch ein bisschen einen Staubsauger dran zu ziehen, sodass viele auch überlegen, jetzt nicht in Europa die Produktion aufzubauen, sondern in den USA. Das heißt, insgesamt bringt uns das Thema Elektromobilität in Europa schon nochmal eine geopolitische Bredouille, was man, glaube ich, auch immer bei den entsprechenden Entscheidungen mit berücksichtigen muss.
Ja, lassen wir mal das Thema Taiwan außen vor, China und Taiwan, diese Streitigkeiten, das wäre wahrscheinlich eine Sendung extra notwendig. Ich möchte nochmal zurück zum Nutzen des Elektroautos. Lass uns über die Probleme der E-Autos sprechen. Energiekosten zum Beispiel. Kann man sich denn bei den Strompreisen an den Ladesäulen noch ein E-Auto leisten? Was kostet derzeit der Ladestrom an den Säulen? Also mir hat mal einer erzählt, er musste jetzt für 56 Cent laden. ADAC sagt 49 Cent. Jetzt ist der Strompreismarkt so volatil momentan. Was sind denn momentan Kosten für eine Ladung?
Das ist total schwierig zu beantworten, weil das natürlich immer davon abhängt, charge ich gerade oder lade ich gerade zu Hause, bin ich in irgendeinem zum Beispiel Ionity-Paket und habe das oder ADAC und habe so eine Rate, mit der ich dann entsprechend immer irgendwie Kilowattstunde Preis laden kann. Oder aber bin ich gerade damit beschäftigt, man nennt das so on the spot, laden zu müssen. Und dementsprechend haben sie da eine ganz, ganz breite Range an Preisen mit der Aussage im Moment, dass natürlich der große Vorteil, ich kaufe ein Elektrofahrzeug und habe eine entsprechende steuerliche Unterstützung oder auch Subsidies oder so, plus der Energiepreis ist niedrig, wo man immer aus dieser, was kostet mich eigentlich das Fahrzeug über den gesamten Lebenszyklus sagen konnte, na, da ist ein Elektrofahrzeug günstiger und das ist es im Moment halt nicht mehr. Ne? Also wo sich dann so zwei Kurven schneiden, im Sinne von, da kostet es auf einmal das gleiche, ein Fahrzeug zu laden versus es mit normalem Benzin zu tanken. Und dann wird natürlich das Ganze ein bisschen unattraktiver, weil vom Grundsatz her hört das grüne Gewissen beim Menschen typischerweise beim Preis auf. Und das haben wir eigentlich immer schon so festgestellt. Ja, 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 das ist mir sehr, sehr wichtig. Und dann willst du denn oder bist du auch bereit, dafür mehr zu bezahlen? Auf gar keinen Fall. Und das ist ja schon so ein bisschen immer dieser Spannungsbogen, in dem man sich befindet. Und das kippt jetzt gerade.
Mhm. Ja, ich glaube, eine extra Sendung können wir auch machen. Wie grün ist wirklich ein Elektroauto mit CO2? Diesen ganzen Produktionskosten muss man auch reinrechnen. Aus zeitlichen Gründen würde ich gerne noch eine Frage stellen und dann eine Zusammenfassung von Ihnen gerne mal so ein bisschen hören. Was gibt es denn momentan an Subventionskosten für Elektroautos? Die scheinen ja auch momentan ziemlich weggefallen zu sein oder schon wegfallen. Und mal zusammengefasst, chinesische Elektroautos bei uns am deutschen Markt. Wie warm müssen sich unsere deutschen Autobauer anziehen?
Also was so die ganzen Unterstützungszahlungen angeht, ist das in der Tat, Sie haben es gerade gesagt, ja, ziemlich auf dem Weg zurück. Ja, und das ist auch gerade eigentlich nicht falsch, weil man natürlich irgendwann auch den Markt sich selbst übergeben muss. Ich kann ja nicht 10 Jahre lang eine Unterstützungsleistung für ein möglicherweise nicht wettbewerbsfähiges Produkt machen, sondern irgendwann muss ich natürlich sagen, dieses Elektromobilitätsprodukt muss ich gegen die entsprechenden Verbrenner stellen. Deswegen ist das grundsätzlich erstmal richtig. Und in einer gewissen Art und Weise gibt mir das auch nochmal Luft, um auch die Ladeinfrastruktur aufzubauen. Das ist auch vollkommen richtig, was Sie sagen. In der Stadt, wenn Sie jetzt öffentliche Ladepunkte anschauen, das ist ein Problem. Zu Hause kann ich mir das grundsätzlich, natürlich kann ich das beschleunigen über entsprechende Wallboxes und so weiter. Aber sobald ich in die Stadt fahre, muss ich natürlich die Möglichkeit haben zu laden. Und das sieht man jetzt schon, auch zum Beispiel hier in München. Wenn es dann Strafen gibt, dass man nach 3-4 Stunden wegfahren muss, signalisiert das ja schon in einer gewissen Art und Weise, gibt nicht genügend Punkte. Also von daher muss man da schon noch mal ein bisschen Gas geben an der Stelle. In China sieht das ein bisschen anders aus. Also da ist der Markt ja letztes Jahr noch mal 10% gestiegen insgesamt und auch 100% im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen. Insbesondere getrieben auch noch mal durch das Thema Steuern und Subsidies. Also das ist immer so ein bisschen auch das, die Entscheidung, was man da jetzt machen will und wo man glaubt, an welchem Punkt des Marktes man sich gerade befindet. Und in China hat man offenbar entschieden, ich muss da nochmal richtig Gas geben, auch vielleicht, um meine eigenen Marken ein bisschen schneller in die Position zu bringen, sich gegen die auch europäischen und amerikanischen und so weiter dann stellen zu können. Das ist immer eine Frage, wie will ich eigentlich in dem Markt dann vorgehen? Zu Ihrer zweiten Frage, die Zusammenfassung. Ich glaube, die ist nicht ganz so leicht. Im ersten Schritt würde ich sagen, wir sollten diese neuen Marken nicht unterschätzen. Also insbesondere nicht im chinesischen Markt, weil ich glaube, dass der Kunde noch beschäftigt ist, bestimmte Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen, zu entschuldigen. Das ist ein bisschen anders als im europäischen Markt. Ich glaube, wir sollten uns auf unsere Stärken besinnen, also so als europäische Hersteller. Im Moment habe ich immer so ein bisschen die Sorge, dass man sich so den Problemen hingibt und sich nicht auf das konzentriert, wo man eigentlich wirklich gut ist. Und das kann man teilweise auch durch Kommunikation lösen, weil im Moment ist man da kommunikationsseitig relativ leise, was so die Vorteile auch der deutschen und europäischen Fahrzeuge angeht. Da sind wir durchaus wettbewerbsfähig. Ich glaube, wir sollten uns auch hier im europäischen Markt darauf besinnen, dass der physische Handel immer noch sehr, sehr wichtig ist und auch das Maximale daraus zu holen, weil man insbesondere auf der Service- und After-Sales-Seite noch sehr, sehr viel gewinnen kann und dem Kunden auch das Gefühl geben kann, nach wie vor bist du auch ganz gut mit uns unterwegs. Man kann sich schon auch darauf verlassen, dass die Chinesen ähnliche Missverständnisse haben, was den europäischen Markt angeht, wie umgekehrt. Mhm. Manchmal wird nämlich der europäische Markt sehr stark über einen Kamm geschoren. Und das wissen wir Europäer nun sehr gut, dass die 28 Märkte schon sehr, sehr unterschiedlich sind. Das Gleiche haben wir mit den fast in der gleichen Anzahl Provinzen in China auch immer falsch gemacht. Vom Grundsatz her ist es so, dass wir da sehr viel besser über die Kunden Bescheid wissen hier in Europa als umgekehrt. Und das sollten wir auch in die Produkt- und Vermarktungsstrategien auch besser einbinden. Also insgesamt wäre so mein Fazit, viel, viel stärker noch auf den jeweiligen Kunden zu schauen, viel, viel stärker darauf zu schauen, was kann ich jetzt eigentlich kurzfristig machen, vor dem Hintergrund, dass es bestimmte Dinge gibt, die ich mittelfristig nicht ändern kann. Aber unterm Strich sind da einfach viele Potenziale, glaube ich, im Moment noch ungenutzt auf beiden Seiten. Also von daher spannend, was in 23 passiert.
Spannend, was in 23 passiert. Vielen Dank. Danke für die Einblicke. Ihnen alles Gute. Danke.
Herzlichen Dank.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.